Radio Ravnica Folge 241. Heute mit einem Sonderthema. Und zwar schauen wir uns den aktuellen Status von unseren Lieblings-Magic-Formaten an. Das sind namentlich Legacy, Modern und Pioneer, die wir uns anschauen werden und die Frage beantworten wollen, ob sie sich 2024 noch lohnen. Wir mal dabei, Marc, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich habe mega Bock auf das Thema. Wir hatten das schon mal vor einer gewissen Zeit.
Oh ja.
Aber da hat sich so viel getan, gerade in Legacy, Spoiler, dass wir da auf jeden Fall nochmal drüber reden wollen. Ich freue mich da mega drauf.
Genau, und ihr habt es vielleicht schon beim letzten Mal ein bisschen rausgehört, Modern ist eigentlich nicht so ganz unser Format, deswegen haben wir uns einen fabelhaften Spezialgast heute mit eingeladen, und zwar Alex von Pompeius 2b. Wie geht's dir?
Dankeschön, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und vielleicht sogar ein bisschen Informatives mitteilen kann. Schauen wir, ich habe sehr viel Bock auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Für alle Leute, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen sollen. Also, ich habe gelernt, über deinen Kanal stolpert man relativ schnell, wenn man sich nach Magic informiert. Was natürlich auch ein Zeichen von guter Qualität ist. Aber möchtest du noch kurz ein, zwei Worte zu dir und zu deinem Content auf YouTube sagen?
Gerne. Ich baue wahnsinnig gerne Decks und war irgendwann mal der Meinung, dass ich das Menschen anscheinend auch ganz gut erklären kann. Und war dann der Meinung, darüber ein Video machen zu müssen. Und dann waren sehr viele andere Menschen der Meinung, dass sie sich das angucken müssen. Und ich habe sehr viel Spaß dabei, immer noch kleine Geschichten zum Thema Deckbau zu erzählen, die leider nicht mehr so häufig kommen, die Videos, weil sie wahnsinnig aufwendig sind. Aber ich bin immer noch dabei und freue mich immer wahnsinnig, wenn ich ein bisschen was erzählen kann. Und wenn dann noch ein paar Leute zuhören, umso schöner.
Auf jeden Fall. Also ich weiß auf jeden Fall, dass dein Wie baut man ein Magic-Deck Video mir so gut gefallen hat, dass ich das direkt mal in meine How to Magic the Gathering Playlist mit aufgenommen habe, weil ich mir dachte, da sind coole Tipps drin, die man mal weiterempfehlen kann.
Deswegen, vielen Dank an
der Stelle nochmal. Dass du dabei bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Genau, und jedoch bevor wir starten, der Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gefuelt sind von Holy, dem Energy-Trink bzw. Eistee ohne Bullshit. Und ihr könnt euch das Sortiment bei Holy anschauen bei weareholy.com/radioravnica und spart 10% mit dem Code Ravnica10 und 5 Euro auf euren Ersteinkauf von Holy mit dem Code Ravnica5. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns dabei noch indirekt. Das heißt, ihr könnt diese Getränke für günstiger genießen und wir kriegen eine kleine Marge obendrauf. Also eine Win-Win-Situation für alle. Und dann würde ich sagen, keine weitere Vorreden hinweg. Wir starten mal, Marc, mit deinem Lieblingsformat Legacy. Willst du einmal kurz zusammenfassen, was sich so, sag ich mal, verändert hat oder wie sich jetzt seit dem letzten Mal Legacy so weiterentwickelt hat?
Genau, wenn ihr Fragen habt, wie Legacy aussieht, was Legacy ist, bestimmt werden oben irgendwo bestimmt auch die anderen Videos durchlaufen. Da könnt ihr mal noch reinschauen und nachhören. Weil ich will jetzt nicht schon wieder zum achten Mal oder so in diesem Podcast erklären, wie Legacy funktioniert, was Legacy bedeutet und welche Karten jetzt auf der Bannedlist sind. Lassen wir das mal beiseite. Legacy, habe ich das letzte Mal gesagt, ist in einem ganz schwierigen Zustand. Und das hat sich meiner Meinung nach sehr stark gedreht. Legacy wird von den Leuten, die es spielen, meistens als das beste Format aller Zeiten angesehen. Was oftmals daran liegt, dass man sich selbst natürlich der Nächste ist. Keine Frage. Aber es ist halt so, dass gerade im Legacy-Format man ganz viele Leute hat, die, wenn sie das Legacy-Format spielen, dafür brennen. Und wir waren jetzt neulich zu Besuch beim Kollegen von uns, bei der Commander-Schmiede tatsächlich. Und wir haben ihm einmal ein Legacy-Deck in die Hand gedrückt. Und einen Tag später sagt er so, Blacky, was hast du mir angetan? Ich gucke die ganze Zeit schon Videos dazu. Was ist das? Und das ist leider genau dieser Faktor. Die Decks sind großartig. Die Art und Weise, damit zu spielen, ist großartig. Und es verändert sich im Vergleich zu vielen anderen Formaten nicht so viel, wie man denken mag. Und das ist halt das Coole. Und das ist halt auch das, was aktuell wieder sehr, sehr reinkickt. Dass man wirklich sagt, okay, wir haben sehr starke Decks, wir haben Tier 1 Decks. Und dann kommt irgendwann so ein random Dude um die Ecke und sagt, hey, was ist denn mit diesem Tier 2 Deck von vor 30 Jahren? Ja. Ist das denn noch gut? Und auf einmal merkt man so, Stufferlit Breakfast. Ist ein Deck. Und naja, so funktioniert das halt relativ häufig dabei. Deswegen allgemeiner Eindruck, das Format ist aktuell sehr, sehr, sehr schön. Man hat aktuell das Problem mit dem Scam. Das ist einfach ein Fakt. Grief ist einfach broken ass shit. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Allerdings gibt es halt trotzdem sehr einfache Möglichkeiten, daran rumzuspielen, indem man zum Beispiel seine Hand Turn 1 haufenweise Goblins ins Feld ruft.
Dann der klassische Counterplay gegen Grief. Einfach genau, keine Karten.
Keine Handkarten. Richtig.
Ja. Dinge, die in Legacy gehen.
Und ja. Und das ist halt einfach sehr, 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 sehr schön und sehr cool tatsächlich einfach mit anzusehen. Dementsprechend, ja, allgemein Eindruck, das Format ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön und sehr, sehr healthy aktuell. Und das gefällt mir sehr gut tatsächlich im Vergleich zum letzten Mal, wo es nicht ganz so
ja, das glaube ich, die große Upside. Beim letzten Mal hast du sehr viel auch über den Orcish Bowmaster gesprochen und wie der das ruiniert hat. Ich weiß noch, dein Hass auf das letzte Banning von dem Adventurer, von dem White Blue Adventurer.
Das ist immer noch der größte Fehler, den Wizards hier gemacht hat. Also sie hätten, keine Ahnung, sie könnten die Reserved List zurückdrehen und trotzdem wäre das nicht so ein großer Fehler wie das, was sie da gemacht haben mit dem Bann von White Plum Adventurer. Boah, the boy did nothing wrong.
der tut immer noch weh ein bisschen. Ja. Aber ich kann ja sagen, wir haben, als wir bei Keep 7 war, habe ich auch zum ersten Mal Legacy gespielt. Und ich glaube, das war Reanimator, was ich gespielt habe, richtig?
Ja. Genau,
Hattest du auch so einen Erweckungsmoment wie ich? Weil als mir das erste Mal jemand ein Legacy in der Deck in die Hand gedrückt hat, das war Show and Tell, soweit ich weiß, habe ich Turn 1 auf meine Hand geguckt und habe gedacht, ein Land, ein Lotus Petal, noch ein Lotus Petal, Schontel, Omniscience, Emrakul, gewonnen und habe meinen Gegner so fragend angeguckt, ist das richtig so? Ist das, was ich hier gerade mache, in Ordnung? Und er sagte, ja, definitiv, das passiert eben.
Ne? Ja. Das hatte ich tatsächlich auch. Wir hatten gegen einen Zuhörer und Zuschauer von Radio Ravnica gespielt. Und das Erste, was mich Marc schon direkt quasi ermahnt hat zu tun, ist, egal welche Reaktion passiert, sag nicht einfach okay. Guck erstmal, was das für Konsequenzen hat, weil teilweise kann es ja nicht wirklich so sein, dass du dann, ne, du hast deine Antworten so auf der Hand, aber du sagst einfach so aus Gewohnheit so, ja, alles klar, das hast du jetzt vor. Und dann passiert alles klar, die große Combo und man kann es halt irgendwann nicht mehr aufhalten.
Absolut.
Und vor allen Dingen halt die Turn-One-Interaktion, also Fetch in ein originales Dual-Land in Turn-One. Ich hatte damals halt den Troll auf Khazad-dûm eben gecycelt, um den dann in der nächsten Runde zu reanimieren. Und allein das hat sich schon ziemlich krass angefühlt.
Voll.
Die frühen Turns sind auf jeden Fall deutlich stärker als in allen anderen Formaten, würde ich sagen.
Ja, du musst einfach damit rechnen, das ist das, was ich gelernt habe über Legacy, dass so zu dem Zeitpunkt, wo bei Pioneer oder Modern ein Spiel vielleicht langsam anfängt, sich zu entwickeln oder so an seinen Kipppunkt kommt, zu dem Zeitpunkt sind in Legacy die Spiele manchmal einfach schon vorbei. Und nicht unbedingt vorbei, sondern vielleicht manchmal auch nur de facto vorbei. Ne? Also wenn Turn 2 vielleicht ein Token liegt, ne, den du dann nicht mehr gehandelt bekommst. Oder weil ich Marc schon so ein bisschen mit dem Kopfschütteln sehe. Oder beide Decks haben quasi so viel potenzielle Hate-Karten für die jeweils andere brokene Strategie auf der Hand, dass sich dann so ein langsames Kräftemessen entwickelt.
Ja, das ist tatsächlich eher meistens der Fall. Weil man einfach das Problem einfach hat, dass man oftmals einfach in so eine Situation reinkommt, okay, ich könnte jetzt, aber wenn das schief geht, dann geht es halt für immer schief. Und das hast du ja zum Beispiel, das, was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit einem Land, Lotus Petal, Lotus Petal, Show and Tell, beide Personen können in der ersten Runde was reinbringen, man bringt eine Verzauberung rein. Und dann spielt der Gegner eben die allmächtige Karte Forceful. Und dann ist es auf einmal rum. Und man sitzt da und sagt, okay, dann spiele ich die nächsten 20 Runden nichts. Das ist eben genau das. In einem Format, in dem auf Turn 1 Emrakul Hardcast funktioniert, funktioniert auch Ebene, Ätherfiole, Go. Ohne Counter zu haben.
Ja.
Und das ist halt dieses Insane in diesem Format. Das ist halt diese Breite einfach komplett mit abdeckt. Dass man halt auf der einen Seite sagt, das sind halt super straighte, forwarde, sehr schöne Combo-Decks. Gleichzeitig werden sie halt auch von den Aggro-Decks oder auch von den Control-Decks hart eingedämpft, wodurch man eben nicht diese komplette Übermacht hat. Legacy ist nicht dieses Turn-1-Format, wovon immer alle denken, dass es das ist. Mit Turn-1 habe ich gewonnen. Das ist auch nicht Vintage. Leute vergessen das mal ganz oft. So kommen zu mir und sagen, ja, Vintage ist da ja noch schlimmer. Ich sag mal, nee, Also Vintage ist das langsamste Format von allen. Ein Vintage-Game kann länger dauern wie ein Commander-Spiel. Ja, und da sind ja vier Leute beteiligt. Ja. Einfach, weil die Leute wirklich hart überlegen müssen. Gut, Ponder ist ein schlechtes Beispiel. Aber bis vor zwei Wochen war es so, du hattest nur einen Ponder. Und wenn du den spielst, dann war vorbei. Und da musste man halt wirklich drauf achten. Und das fand ich ganz interessant.
Ja, das glaube ich. Ja. Vom letzten Mal aus, was sind denn so momentan die Top-Decks? Und würdest du sagen, sag ich mal, so die Mischung aus Agro, Control, Combo, der gibt sich nicht viel? Oder gibt es quasi eine Strategie, die deutlich stärker ist als die anderen? Wie ist da so das Balancing in Legacy?
Lustigerweise ist es so, dass gerade Tempo-Decks, die halt in fast keinem anderen Format wirklich vorhanden sind, aktuell sehr, sehr stark sind. Tempo hat nämlich den Punkt, Tempo bedeutet nicht, dass man Aggro einfach ins Gesicht haut, sondern Tempo bedeutet, dass man auf den möglichst wenigsten Ressourcen, die man hat, ein möglichst schnelles Interruptive-Spiel spielt, indem man den Gegner an bestimmten Stellen eben verlangsamt, in seinen Spielzug verlangsamt und einen wichtigen Zauber erst eine Runde später spielen kann, weil er Angst haben muss, dass der Zauber ein Mana mehr kostet oder ähnliches, während unser ein Mana 3-3er dem Gegner das Gesicht massiert. Und das ist das Tempo-Deck, das gibt's in sehr wenigen Formaten tatsächlich. Mhm. Ich weiß, dass es in Modern das mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell überhaupt ein Deck in der Richtung gibt. Ja. Ist, glaube ich, schwierig.
Die Definition ist schwierig, aber deswegen ist die Einteilung auch nicht ganz so einfach. Aber ja, das Merktide könntest du wahrscheinlich als Tempo-Deck qualifizieren.
Ja, stimmt. Und genau, also sowas ist halt immer gut. Und man hat immer gesagt, wenn Delver immer noch im Tier-1-Meter ist, ist es ein Healthy-Meter. Also Delver ist halt so ein klassisches Tempo-Deck.
Ja.
Dann hat man aktuell das stärkste Deck mit Reanimator, / Scaminator, was eine Art von Combo-Tempo-Deck ist. Also wo man auch eine Combo versucht durchzubekommen. Man hat Atraxa drin, gleichzeitig wie auch die Trolle und versucht, die zu reanimieren. Und man hat ein pures Aggro-Deck mit Goblins drin, was einfach den Sneaker-Goblin spielt und einfach unendlich viel Mana macht und damit Muxus ruft und einfach zuhaut. Das ist ja das Deck, was ich zum Beispiel in Hamburg in die Top 2 gespielt habe. Wow. Gleichzeitig in der Top 4 aller Decks gibt's noch das vierte Deck, und das ist Beanstalks Control, wo es einfach nur darum geht, möglichst lange Ressourcen mit dem Gegner zu traden und dann mit mehr Ressourcen zu gewinnen. Und jetzt muss man sich überlegen, wir haben hier eine Top 4 an Decks. Wir haben ein Combo-Deck, wir haben ein Tempo-Deck, wir haben ein Aggro-Deck, wir haben ein Control-Deck.
Perfekt.
Alle vier Arc-Typen, die so innerhalb des Zyklus von Legacy existieren. Und das zeigt eigentlich schon, dass es einfach ein sehr, sehr healthy, sehr schönes Meta einfach meiner Meinung nach aktuell ist.
Ja, also es wirkt auf jeden Fall ziemlich gut. Das Beanstalk Control, das hat auch diese Scion of Draco, Leyline of the Guild Pact Combo in Anführungszeichen, also die Interaktionen auch mit drin, ne?
Ich weiß, dass es da aktuell Tests zu gibt, aber die sind meistens eher nicht drin.
Okay.
Es gibt ein, zwei Tests damit, aber die meisten spielen einfach einen straight up. Wir haben Murktide Regent, Bowmaster, Sand Catarine, Triumph of Sand Catarine, da komme ich gleich zu.
Oh, ja.
Und Uro, The Nature's Titan Wrath. Und der Rest sind einfach nur irgendwelche Counter, Removal, Card Draw, Leyline Binding, Up the Beanstalk, sowas in dieser Richtung. Also man versucht, was du angesprochen hast, mit der Leyline und dem Draco, das wird meistens eher tatsächlich aktuell in den Rhino-Listen gespielt.
Verstehe.
In den Temo-Kaskade, weil da ist es schon ziemlich gut.
Ja.
Was mich immer gewundert hat bei Legacy ist, dass das tatsächlich von dem, was man erstmal im Kopf hat und was du gerade gesagt hast, das Turn 1 Emrakul-Format, dass in diesem Format tatsächlich so ein bisschen unter ferner liefen, dass Burn wettbewerbsfähig ist. Das ist jedes Mal immer noch ein Fakt, der mich völlig sprachlos macht. Ich habe das Deck auch selber zu Hause. Ich habe das auch ein paar Mal im Legacy schon gespielt. Und es fühlt sich natürlich ein bisschen merkwürdig an, ne? Wenn auf der anderen Seite genau solche Dinge passieren und in zwei Zügen spätestens das Board explodiert und man selber sagt, Mountain, Lava Spike, das fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Aber es funktioniert. Und das ist eine Sache, die mich an Legacy wahnsinnig faszinierend finde, dass das ein Deck ist, was auf solchen Power-Levels operiert, dass einfach drei Züge lang Burn-Spells zu spielen scheinbar gar keine Alternative ist, aber trotzdem eben zum Ziel führt.
Kennt ihr dieses Meme-Format von dieser Glockenkurve, wo quasi auf der einen Seite ist so ein Typ mit quasi No-Brain, dann geht's so quasi in so ein Hooded-Figure und dann so ein Big-Brain-Typ auf der rechten Seite? Ich habe das Gefühl, das ist mit High-Power-Formaten so ein bisschen ähnlich, dass man so sagt, so okay, sowas wie Burn, was du meintest. Das ist so Einstieg, okay, ja, brauchst ja nicht viel drüber nachdenken, sind ja keine komplizierten Interaktionen. Dann gehst du einmal auf diese Glockenkurve hoch und dann bist du so in deinem quasi Interaktions, der Stack ist alles, was du brauchst, so Meta gefangen. Und dann kommst du aber später auf die Realisation, nee, eigentlich ein paar Lightning Bolts zu spielen, ist eigentlich auch schon manchmal ausreichend, um zu gewinnen.
Völlig.
Und ich hab so, dazu kommt, dass Burn halt nicht so einfach ist, wie alle immer denken.
Auf jeden
Burn kommt, ist ein wahnsinnig kompliziertes Deck. Und immer wenn wir das sagen, kommen alle so, ja klar. Und ich hänge da und sage, ja, es ist halt so.
Spiel mal einen Fireblast in einen potenziellen Force of Will rein. Diejenigen, die Legacy spielen, wissen, was ich jetzt meine. Ja, das fühlt sich nicht gut an. Den richtig zu timen, das will überlegt sein, auf jeden Fall. Natürlich, man kann es auch einfach in drei Zügen seine Hand leer spielen. Das funktioniert manchmal auch. Ja, aber allein dass diese Strategie in Legacy jetzt nicht völlig unter ferner Liefen läuft, sondern tatsächlich funktionieren kann. Ja. Das fand ich immer sehr erfrischend, noch für ein Format, von dem man teilweise einen anderen Blick hat.
Total. Ja. Marc, was du eben noch meintest mit dem Saint Katrina, das ist darauf abgesehen, auf diese Warhammer 40k-Karten, die jetzt auch nach vielem hin und her auch auf Magic Online gekommen sind, oder?
Yes, finally we have Magic Online again. Das Problem, was wir jetzt monatelang hatten und was wir auch schon davor mal monatelang hatten, als es kein Minsk und Wut zum Beispiel gab, war einfach das Problem, man hatte einfach keine Ahnung, wie gut die Karten wirklich sind. Weil man hat, das haben wir ja, die Folge kommt nach oder vor der aufgezeichneten Folge, die wir gemacht haben?
Die kommt danach.
Gut, von letzter Woche die Folge haben wir ja drüber geredet, wie Magic Arena so ein bisschen dieses Standard und dieses Pioneer so ein bisschen dominiert hat. So, man hat tausende Spiele, die man macht und so weiter und so fort. Mhm. Wenn man das halt nicht hat, muss man sich halt wirklich ganz eklig bei Magic the Gathering mit Leuten zusammensetzen, mit den Magic spielen. Ja, das wollen wir alle nicht mehr. Das wissen wir ja. Wizards hat uns da schon gebrandet. Auf jeden Fall. Dann habe ich an einem Tag vielleicht so 10, 15 Spiele, wenn ich mich wirklich den ganzen Tag damit auseinandersetze. Und das passiert eigentlich von keinem. Und wenn ich jetzt aber Magic Online habe, oder Magic Arena ist halt für andere Formate, dann habe ich auf einmal ganz, ganz viele Möglichkeiten, ganz, ganz viele Decks zu testen und herauszufinden, ob eine Karte gut ist. Als Warhammer rauskam, habe ich gesagt, die Poxwalker sind der absolute Shit. Das ist eine geile Karte, die absolut broken ist. Und niemand hat mir geglaubt. Alle haben gesagt, nee, was? Wieso sollte die Karte gut sein? Ich so, Dredge ist gut. Und alle so, nee, Dredge ist kein Deck. Aktuell wird Dredge rauf und runter gespielt mit Poxwalker. Und ich habe jetzt ein Deck dazu gemacht. Das kommt die nächsten ein, zwei Wochen, kommt das raus. Und im Deck sage ich auch so, ja, okay, jetzt sehe ich halt aus wie ein Nachmacher. Aber ich habe das vorher gesagt. Ich habe gesagt, die ist cool.
Das ist ein schönes Gefühl, oder?
Und ähnlich ist es auch mit, ja, leider als Nachmacher nicht ganz so.
Fair.
Aber ähnliches Prinzip hat man eben mit Sand Catherine und auch anderen Warhammer-Karten, die halt jetzt endlich auf Magic Arena sind, wodurch sie jetzt endlich für die breite Masse einfach playable sind. Weil Legacy, muss man jetzt dabei sagen, ist zu, ich würde sagen, 70-75% ein Magic Online-Format. Wir füllen in Legacy regelmäßig, zum Beispiel bei uns oben in Bottrop, regelmäßig die 100-Mann Legacy. Das ist schon ein Ding. 50 sind es mindestens, 100 kriegen wir schon regelmäßig mal hin. Und bei uns in Siegen zum Beispiel haben wir ein FNM, da schaffen wir normalerweise 16 Leute die meiste Zeit.
Wow.
Und das halt bei einem FNM von einem Format, was einfach sehr, sehr, sehr wenig gespielt wird. Trotzdem ist es so, dass tatsächlich die Leute mehr Magic Online spielen. Weil bis man sich so eine Community rangezüchtet hat oder Leute findet, die das auch mit einem spielen wollen, das dauert halt schon relativ lange. Und am Ende des Tages ist es halt einfacher, sich einfach an PC zu setzen, da sind die Karten auch günstiger, denn dort kann man den Vulcanic Island zum 3 Millionensten Mal reprinten, was man halt nicht kann bei der Reserved List in Paper. Und dann ist das Deck halt auch günstiger. Günstiger, ich sage nicht, dass es günstig ist. Denn das ist ja immer noch der große Kritikpunkt an Legacy. Alle sagen, Legacy ist teuer. Legacy kostet so viel Geld.
Ja.
Und Das ist gar nicht richtig. Ja. Ich bin immer noch der Verfechter davon, dass ich, wenn ich ein Legacy-Deck die ganze Zeit spielen kann oder ein Modern-Deck bis zur nächsten Rotation mit Modern Horizons 3, mehr Gewinn damit habe, wenn ich ein Legacy-Deck kaufe. Und genauso bei Standard. Bei Standard einfach insane Rotationsgeschwindigkeiten, wo ich mir auch teilweise denken muss, okay, warum soll ich mir dies jetzt alles so hinterher kaufen? Und einmal so ein Legacy-Deck zu haben, sorgt meist dafür, dass man einen Grundstock hat für ein anderes Legacy-Deck, was auch dann relativ gut ist. Man kommt so von Stöckchen auf Steinchen, ohne wirklich viel auszugeben. Commander fange ich gar nicht erst an. Jeder, der mit seinen 30 Commander-Decks in seinem Schrank hinter einem dasteht und sagt, nö, Legacy ist mir zu teuer, der sollte vielleicht noch mal seine Sammlung noch mal evaluieren, wie viel Geld die kostet.
ich verstehe das komplett, aber es ist natürlich trotzdem ein Punkt, der so gerade, also das ist so ein bisschen vielleicht das Hin und Her bei Legacy ist so. Es gibt nicht so sonderlich viel offiziellen Wizards of the Coast Support und das
fast gar
das Format ist halt relativ teuer, wenn du erstmal anfangen möchtest, reinzukommen.
Ich muss an der Stelle.
Was natürlich wieder die Upside hat, dass man halt eben auch sagen kann, okay, wenn sowieso die meisten Turniere Community halt gefördert sind oder man halt irgendwie sagt, okay, wir machen uns jetzt einfach hier eine European Legacy Masters, eine Series, die du ja auch sehr viel verfolgt hast, Marc, dann kann man halt auch eben die Regeln, was die Proxy-Freundlichkeit eben angeht, halt auch irgendwie anpassen. Und dann ist man auf einmal in so einem argumentativen Ding, wo es halt mehr um die Frage geht, mag man das Gameplay von dem Format? Und das ist, würde, glaube ich, doch schon mehr Leute ansprechen, als, sag ich mal, wenn sie nur die Preise sehen und sagen, okay, nee, danke, weil das ist mir zu teuer.
Ich muss an der Stelle mal eine Lanze brechen für die Legacy-Community, weil ich habe es selten erlebt, zumindest von den Legacy-Spielern, die ich so kenne, dass man in ein neues Format reinkommt, die Leute kennenlernt, die das spielt, und quasi im Minutentakt Decks zum Leihen angeboten bekommt. Und,
Stimmt.
Und zu Turnieren angeboten bekommt, kommt doch her, ich habe 5 Legacy-Decks. Denn die Legacy-Spieler, die ich zumindest kenne, sind häufig auch diejenigen, die seit 20, manchmal 30 Jahren dabei sind und wirklich sich einen Grundstock aufgebaut haben von dem, ne, das sind die Leute, wo du dann in den Tauschordner guckst und denkst, na, von der ersten Seite könnte man mein Auto kaufen. Und zwar 10-mal. Und die sind wahnsinnig hilfsbereit und haben dann häufig eben auch gleich mehrere Decks dabei. Und deswegen, so schwierig der Einstieg da sein mag, die Legacy-Community, muss ich sagen, hat mich, was das angeht, schon sehr beeindruckt, was so die Einsteigerfreundlichkeit und die Hilfe angeht. Was ich von Modern gerne behaupten würde, aber teilweise nicht immer so ist.
Das kann ich auch nur bestätigen. Legacy ist, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, für mich die geilste Community, die es halt einfach gibt. Einfach von den Spielern her. Weil fast alle haben dasselbe Mindset wie ich. Die sagen halt, hey, ich habe hier so einen Schatz und ich sitze da wie so ein Drache drauf. Das bringt ja gar nichts. Ich teile den lieber mit Leuten und kann dann mit Leuten das Format und das Spiel spielen, das ich liebe. Ja. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das unterstütze ich zu 100%. Ich bin da die ganze Zeit dabei und sage auch wirklich, das ist das Wichtige an dem ganzen Format. Das Format kann noch so schön sein, kann noch so gut sein. Ich kann noch so viel sagen, hey, das ist gar nicht so teuer und es ist eigentlich ganz cool. Aber die Community, die dahinter steht, ist eine der großartigsten Communities, die ich überhaupt in meinem Leben jemals kennengelernt habe.
Ja, also es ist auf jeden Fall was man wahrscheinlich auch einfach zusammenbringen kann, halt auch eben mit dem höheren Preis im Sinne von, es ist halt ein Commitment. Es ist so ein bisschen wie Leute, die, sag ich mal, Sportwagen sammeln. Wenn du mit denen durch die Garage gehst, so die würden wahrscheinlich es lieben, dich einmal damit rumfahren zu lassen, einfach nur, weil sie sagen, boah, das sind so viele Schätze, so viele kann ich gar nicht fahren. Und klar kann man so ein bisschen argumentieren, okay, muss man so viel ausgeben für ein Hobby, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn das Hobby einem Spaß macht, warum denn nicht? Und Marc, was du halt auch eben meintest, so, ich habe das Gefühl, so viele committed Legacy-Spieler haben einfach so viele Decks, die sie auch einfach, selbst wenn sie dagegen verlieren, einfach Bock haben zu verstehen und wirklich ins kleinste Detail zu gehen, welche Interaktionen halt eben sinnvoll sind, wo man vielleicht sich noch diese kleine bisschen mehr Edge rausholen kann, wenn man eben besser reagiert oder sich eben das Force of Will aufspart für eine kritische Interaktion anstatt für das, was sich als erstes gut anfühlt. Und das ist auf jeden Fall zu respektieren. Also Legacy-Spieler, sag ich mal, selbst ohne den offiziellen Support von Wizards of the Coast, haben eben das Haltevermögen und lieben dieses Format so sehr, dass sie es halt selbst quasi einfach gegründet haben, mehr oder weniger neu gegründet haben und quasi das so ein bisschen aus der Hand von Wizards of the Coast genommen haben mit halt eigenen Turnierserien und eben diese Community, wo sich halt auch Leute untereinander halt auch kennen. Und ja, es ist einfach schön, schön zu beobachten, selbst wenn man nicht Teil selbst von Legacy ist, das halt immer wieder zu sehen, wer es alles spielt und wie die Innovationen, sag ich mal, immer so weiterkommen. Yes. Aber ja, Marc, was würdest du so als Fazit sagen, um es quasi einmal einen runden Abschluss zu geben, was Legacy angeht 2024? Kann man es noch empfehlen?
Ja, kann man. Kann man tatsächlich alleine aus dem Grund heraus, dass man eine Community in seiner Umgebung finden kann. Es gibt fast überall, es gibt tatsächlich so eine Legacy-Map. Man findet fast überall, selbst in Berlin, großartige Legacy-Communities, die man immer wieder finden kann, mit denen man immer wieder spielen kann. Und wenn nicht, kann man sich selber auch eine gründen. Und gerade die Proxy-Freundlichkeit und die Community-Freundlichkeit, eins von beiden ist meistens gegeben. Entweder kann man sich Decks leihen oder die Leute sagen, hey, komm, Prox die Karte gerade, mach wie beim Commander immer Zettel darüber, der ausgedruckt ist in Farbe und gut ist. Das passt für mich. Da gibt's ja sogar ganze Turniere. Die größte, das du angesprochen hast, das European Legacy Masters, das europäische Meisterschaft, ist proxyfreundlich.
Ja.
Und das ist halt was, wo ich sage, es sind so viele Argumente, zumindest mal reinzuschauen, zumindest mal zu schnuppern, auch als Commander-Spieler, auch als Standardspieler und auch als Person, die vielleicht früher mal Legacy gespielt hat, noch mal Legacy zu spielen. Dementsprechend würde ich da immer für werben, dass man sich da reingeht und immer das Ding empfehlen. Aktuell ist leider die Radio Ravnica Liga gerade vorbei. Wir hatten gerade eine sehr großartige Liga auf dem Discord-Server, bei uns auf dem Discord-Server. Und auch da könnt ihr, wenn ihr noch unsicher seid und vielleicht jetzt nicht unbedingt wisst, ob ihr da jetzt jemanden habt, mit dem ihr spielen könnt. Wir haben da Leute, die haben noch nie in ihrem Leben Legacy gespielt. Die spielen nur auf unserem Discord Legacy und sonst nirgendwo. Und die haben auch wirklich die Karten nur geproxt zu Hype und zu spielen einfach, weil es einfach Spaß bringt. Ja. Und das kann ich auch empfehlen. Also wenn ihr da auch selber sagt, hey, ich kenne meine Leute in der Umgebung nicht so gut oder ich habe gar keine Community, aber ich würde das mal gerne testen, kommt auf unseren Discord, schreibt einfach in den Legacy-Chat und sagt, hey, ich bin neu, ich würde das gerne mal testen, kann mir jemand helfen? Wir haben mindestens 5 Leute, die alle direkt sagen, hier, ich.
Weil die Leute halt auch eben so Bock haben, dass das Legacy auch weiterhin gespielt wird. Und die haben eine Einsteigerfreundlichkeit, von der könnte sich Wizards of the Coast mit einer Scheibe abschneiden, zumindest wenn es in ihren Standard geht oder so. Wie steht ihr zu dem Thema Legacy, ihr Leute da draußen? Habt ihr mal Bock, das zu testen? Habt ihr euch jetzt vielleicht dieses Gespräch so ein bisschen Bock gemacht, das mal auszuprobieren? Oder sagt ihr, na, ich habe schon meine Magic-Ecken irgendwo anders gefunden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder eben ins Discord. Und wir machen mal weiter mit, ich würde mal sagen, dem Problemkind von Radio Ravnica. Denn,
ihr meint nicht mich, oder?
Nein. Modern ist halt eben so ein Ding. Leute von oder Leute, die uns halt regelmäßiger hören oder schauen, kennen das von unserer Seite aus. Wir haben, also Marc und ich, wir haben beide mal Modern gespielt, auch mal aktiver verfolgt. Das hat so mit der Zeit, ich würde sagen, so spätestens mit Modern Horizons 2 deutlich abgenommen. Trotzdem kann man nicht leugnen, Modern ist einer der beliebtesten Formate in Europa. Deswegen wollten wir es behandeln und deswegen haben wir dich, Alex, mal mit dazugeholt. Denn wie ist deine Haltung zu Modern allgemein? Kannst du unsere Kritik so ein bisschen nachvollziehen? Teilst du die auch oder sagst du, okay, das hat viele Probleme, aber macht trotzdem Bock?
Den letzten Satz kann ich sehr gut unterschreiben. Ich muss auch gestehen, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, was das angeht, weil ich auf einem gewissen Level nie was anderes gespielt habe als Modern. Das heißt, Modern war meine Eintrittskarte in Competitive Magic und ich habe nie ein anderes Format auch nur ansatzweise in der Tiefe kennengelernt. Und andererseits bin ich, glaube ich, auch ein bisschen zu doof, um mir noch ein anderes Format auf dem Level beizubringen. Das heißt, ich bin so ein bisschen pot-committed, was Modern angeht. Aber es ist tatsächlich genau das. Als kurzen Ausflug für diejenigen, die Modern nicht so gut kennen und vielleicht auch erstmal, bevor man sagt, was es ist, muss man auch ganz klar sagen, was es nicht ist. Es ist nicht schon lange nicht mehr das Format, in dem man seine alten Standard-Decks spielen kann. Es ist auch schon lange nicht mehr das Format, in dem man seine gepimpten Pionier-Decks spielen kann. Denn, und da können wir auch gleich mal auf die Top-Decks des Formats gucken, die Direct-to-Modern-Produkte wie Herr der Ringe und eben Modern Horizons, die stecken mittlerweile in jedem Top-Deck drin. Und das auch nicht nur als eine kleine Ergänzungskarte, sondern eben tatsächlich als tragende Karten und tragende Strategien. Das heißt, wenn ich mich wenn ich mich darauf einlasse, quasi ins Modern einzusteigen, muss ich wirklich sehen, okay, ich habe es hier mit einem völlig anderen Power-Level zu tun, der eben ganz bewusst von Wizards quasi über das, was wir von Standard und von Pioneer kennen, nochmal einmal drüber gehoben ist. Und da muss man auch ganz klar sagen, das ist mittlerweile so oft schief gegangen, dass zwischen den Modern-Spielern mittlerweile so ein gewisses, so eine kleine Hassliebe herrscht. Das heißt, wir alle lieben unser Format, weil es vom Power-Level her immer noch so schön. Marc hat das letztes Mal in eurer letzten Folge sehr schön quasi zusammengefasst mit dieser Mischung aus Pioneer Plus und Legacy Light. Und das trifft es tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Das heißt, ich habe hier ein Format, wo ich eben nicht Turn 1 damit rechnen muss, dass mir ein Emrakul hingeklatscht wird, aber ich habe trotzdem ein Lightning Bolt-Format und trotzdem ein Storm-Format und trotzdem andere Dinge, die eben sehr gut gehen und sehr smooth Mana-Bases dank Fetchlands, die trotzdem ein bisschen gefährlicher sind, weil ich keine originalen Duels habe. Also es, ich finde, seinen Platz zwischen diesen beiden Formaten füllt es sehr, sehr, sehr gut aus, aber gerade, weil es eben nicht die große Power-Level von Legacy hat, um solche, sag ich mal, Powerkarten abzufangen, ne, passiert es halt in letzter Zeit regelmäßig, dass uns gewisse Karten in diesem Format einfach um die Ohren fliegen. Und das, muss ich ehrlich gestehen, das nervt ein bisschen. Ne? Auch der Power Creep, der einfach bestimmte sehr faire Strategien, die Modern lange Zeit auch mit ausgemacht haben, aus dem Format drängen, das sind Dinge, die teilweise nicht so richtig Spaß machen.
Du meinst
machen.
Tron, oder?
Das ist, ich glaube, die richtigen Hardcore, also ich persönlich, ich hasse Tron. Ich kann jeden verstehen, der das spielt. Ich habe es einmal in die Hand gedrückt bekommen und hatte hinterher das starke Bedürfnis, mir die Hände zu waschen. Ich mag dieses Deck nicht, aber ich kann sehr gut nachvollziehen, warum es so ein Format ist. Und ich muss auch gestehen, solange Tron und Burn im Modern noch geeignet sind, um FNMs zu gewinnen, solange kann man das Format, denke ich, noch als einigermaßen gesund bezeichnen. Ja, aber es gibt eben so ein paar.
Aber das ist halt genau eigentlich eine ganz gute Frage, weil tatsächlich das Deck, was ich halt am meisten gespielt habe in Modern vor mittlerweile auch schon wieder 3 Jahren, 3,5 Jahre oder so, war tatsächlich halt Burn. Und das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, ist es schon sehr schwierig gewesen. Also es war schon nach Modern Horizons 2. Solitude war ein Riesenproblem. Wenn der halt einmal liegt oder einfach einmal live gegaint hat, kommt man da gefühlt mit seiner Rechnung, ich muss 20 Schaden machen und komme jetzt einfach nicht mehr weiter. Es ist halt sehr, sehr schwierig gewesen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Modern, wo es mich verloren hat, war so, als die traditionellen Creature-Decks so aus dem Format rausgingen. Also so ein Mono-White-Weenies oder so ein Merfolk-Deck. Oder auch halt eben Burn, solche, ich sag mal, in Anführungszeichen traditionelleren, Creature-based, aggressiveren Decks, als die immer mehr und mehr mit Spell, Slinger, beziehungsweise Combo-Decks irgendwie ausgetauscht worden sind. Ich würde mit Combo sowas auch zum Beispiel wie Amulet Titan dazu nehmen oder auch selbst sowas wie Yawgmoth, was ja auch, sag ich mal, eine Combo im Herzen hat, aber auch ganz viele Kreaturen hat und man könnte jetzt sagen, hey, dann spiel doch Yawgmoth. Irgendwie ist das nicht dieses Spielgefühl, was ich in Modern erlebt habe und was ich irgendwie seitdem suche. Und also Spoiler Alert, das habe ich dann in Pioneer gefunden. Aber inwieweit glaubst du, ist denn diese historische Veränderung, glaubst du, das war notwendig, um Modern so ein bisschen herauszustellen? Oder glaubst du, so rückblickend war das vielleicht ein bisschen ein Fehler und hat zu viele Leute verloren?
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was man von dem Format erwartet. Mir sprichst du damit total aus der Seele. Die richtigen Pro-Modern-Player werden jetzt lachen, aber ich bin jemand, der lange Zeit mit Monogreen Stompy seine Erfolge in Modern gefeiert hat und damit auch tatsächlich FNMs gewonnen hat. Für die größeren Turniere hat es dann natürlich nicht gereicht, aber es gab eine Zeit, da war dieses Deck konkurrenzfähig. Also einfach nur, und das geht ja im Pioneer heute auch noch sehr gut, einfach nur Undercosted Beater in Mono-Grün aufs Feld zu legen und nach rechts zu drehen. Das ging eine Zeit lang in Modern und das ging auch in anderen Strategien teilweise sehr gut, aber Modern ist mittlerweile so Value- und auch Antworten-intensiv, sodass ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass ich auch mit einer gewissen Masse an Kreaturen eben noch konkurrenzfähig bin. Dazu gehören so Dinge wie ein Ragavan, der das Format lange Zeit sehr umgekrempelt hat, auf den ich einfach Turn 1 eine Antwort haben muss, sonst wird es in bestimmten Strategien einfach wahnsinnig schwierig. Das heißt, ich muss immer mitdenken in Modern, dass ich auf gewisse Dinge eine Antwort haben muss oder dass ich so einen gewissen, so eine Prise Unfairness in meinem Deck drin haben muss, damit ich gegebenenfalls entweder die gegnerische Strategie an einem kritischen Punkt abgewürgt bekomme oder selber das Spiel in 3 Zügen gewinnen kann. Was nicht ganz so schwierig ist, wie Wizards das manchmal gerne darstellt, aber das sind Dinge, die heutzutage im Modern wahnsinnig wichtig sind. Und die schließen eben so eine klassische 1, 2, 3, 4 Creature-Strategie einfach leider, muss man sagen, aus. Das kann man so oder so finden. Ich bin immer noch der Meinung, dadurch entsteht so eine kleine Abdeckungslücke zwischen Pioneer, das dann vielleicht doch ein Ticken zu langsam ist, weil so Dinge wie Lightning Bolt vielleicht fehlen, und Modern, wo solche Strategien dann vielleicht nicht mehr richtig funktionieren. Da bin ich auch ein bisschen vorsichtig, weil ich spiele gerade Prowess im Modern und das wiederum funktioniert als Agro-Strategie wahnsinnig gut. Aber ja, genau das ist das, was du sagst. Genau das ist so ein bisschen das, was ich im Modern beobachte, was, muss ich auch gestehen, was manchen Leuten auch gefällt, und dann ist das ja auch völlig fair, aber auch für mich immer noch so ein bisschen manchmal ein Problem ist, oder so dieses typische, man sehnt sich so eigentlich so ein bisschen nach 2017 zurück.
Als Tarmogoyf noch der große Vorherrscher in Modern war und die meistgespielte Karte, und Marc, ich glaube, du hast die Story mal wieder erzählt, wo Leute da teilweise originale Duels getauscht haben gegen Tarmogoyf. Ein Trade, der so historisch
weiter, ja.
Ja, der historisch, glaube ich, gesehen nicht so gut lief, aber
für einen von beiden schon, und zwar den, der jetzt nicht mehr die Tarmogoyf
ist. Ja, das stimmt.
Fun Fact,
das stimmt.
Der Tarmogoyf feiert gerade so ein ganz kleines Revival. Ich habe den, in letzter Zeit, genau, im Zoo sieht man den manchmal. Die Murktide-Decks tauschen teilweise den tatsächlichen Murktide gegen Tarmogoyf, und auch im Prowess spiele ich ihn schon lange. Da habe ich genau das gleiche Phänomen wie du eben, Marc. Denn jetzt bin ich derjenige, der es nachmacht, obwohl ich das vor anderthalb Jahren schon gemacht habe. Aber weil er von einer sehr populären Sideboard-Karte, nämlich Pick Your Poison, nicht getroffen wird. Und damit würde ich auch gleich überleiten zu dem, was in letzter Zeit so Neues in Modern gekommen ist.
Sehr gerne.
Überraschenderweise haben wir nämlich aus einem Standard-Set, nämlich von Murders of Call of Manor, zwei sehr populäre Karten bekommen. Und witzigerweise ist die eine die Antwort auf die andere. Denn das, was wir im Legacy schon besprochen haben, das Thema Leyline of the Guild Pact und Sign of Draco, hebt im Modern tatsächlich auch gerade ab und ist erstaunlicherweise nur deswegen beherrschbar, weil im gleichen Set die Sideboard-Karte dazu gleich mitgedruckt wurde, nämlich Pick Your Poison, mit dem man das alles wieder regeln kann. Und das ist, wenn man Andrea Mengucci glauben kann, gerade eine der meistgespielten Karten im Modern. Also das Pick Your Poison, nicht die Leyline.
Ja, und? Das muss ich auch sagen. Also, ich habe gerade auch MTG Goldfish offen, und tatsächlich, wenn man sich die Format-Staples anguckt von Modern, 50% der Decks spielen 2 bis 3 Pick Your Poisons in den 75, also meistens wahrscheinlich im Sideboard.
Ja.
Einfach nur, weil es halt so eine versible Antwort auf verschiedene Sachen sind. Es kommt um Hexproof drumherum, was ein anderes Modern-Deck, was ich früher gespielt habe, wieder aushebeln würde mit Boggles. Aber es ist einfach so eine starke Karte, die, ich glaube, in Modern so genau den Sweet Spot gefunden hat, es ist wirklich spielbar, es ist günstig genug, halt eine gute Antwort zu sein, und es trifft halt wirklich eine Menge. Und das ist halt was auch einfach schön zu sehen ist, dass es halt dann doch noch diese, in Anführungszeichen, sehr einfachen Karten irgendwie dann immer wieder auch dann reinschaffen, die wahrscheinlich wirklich mit Limited gedacht waren.
Ja.
Als man das quasi designt hat, und jetzt auf einmal, oh, Modern spielt man die so häufig im Sideboard. Was es halt einfach zu so einem Sideboard Allstars irgendwie macht.
Ja.
Und das ist schon ganz gut.
Ich find's halt lustig, weil gerade weil ihr beide auch sagt so, ja, und die alten Strategien funktionieren nicht so. Ich laufe immer noch mit meinem schwarz-weißen Flicker-Eldrazi hier rum und rasiere links und rechts die FNMs. Wenn ich auf eine FNM gehe, gucken die meisten Leute an und sagen, ah, der Markt braucht wieder Booster für seinen Channel zum Öffnen. Ja, weil ich halt meistens mit 4-0 da rausgehe, weil die Leute halt keine Ahnung mehr haben, was ein Flicker-Wisp macht oder dass sowas wie Catchesis überhaupt existiert. Das ist für die vollkommen insane.
Ah,
und wenn du dann halt wirklich so eine Flicker-Wisp reinmachst, so eine Leyline dann rausmachst und dann halt mit einem Draco halt auf einmal handeln kannst, weil er halt einfach ein 4-4 Flieger ohne Effekt ist. Das ist so insane für die Leute, und die hängen dann da und sagen, und das ist bei ganz vielen Modern-Decks tatsächlich so. Das ist meine Erfahrung. Die hochgezüchteten Top-Tier-Decks, die sind da in ihrer eigenen kleinen Welt und verprügeln sich so ein bisschen gegenseitig.
Mhm.
Wenn dann aber mal wirklich so ein Rogue-Deck kommt, wirklich so ein Tier 3,5 Millionen ankommt und sagt, hey, komm, wir prügeln uns mal, und das macht etwas, was überhaupt nicht auf dem Schirm ist, dann sind die Leute so verwirrt und hängen da und sagen, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Und das ist leider bei diesen Decks, finde ich, nicht leider, ich finde es geil, dass es bei den Decks so funktioniert. Weil nur so kann es auch so ein healthy Meta in Modern meiner Meinung nach geben.
Ja.
Aber wir hatten das ja schon ganz oft, dass Modern irgendwie nur durch Bannings gerettet werden konnte, in Anführungsstrichen. Ja. Und da muss ich sagen, immer wieder kommen auch so Decks auf, wo man sagt so, ja, hier, das ist ein Tier-3-Deck oder ein Tier-4-Deck gewesen. Und jetzt auf einmal ist es gut. Ja. Als die Leute angefangen haben, mit sowas wie Hardened Scales oder sonst zu spielen, das war für die Leute ein bisschen lustig. Und irgendwann im Laufe der Zeit wurde es auf einmal ein gutes Deck. Und das gibt's ja bei vielen Sachen auch. Ich meine, Amulet Titan wurde ja der absolute Tod vorausgesagt, nachdem die beste Karte gebannt wurde. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, dieses Deck zu spielen. Und alle sagten, boah, das wird nie wieder ein Deck. Und es ist seitdem immer noch oben mit dabei und spielt immer noch mit. Und das finde ich halt das Interessante. Es kommen immer wieder neue Karten da rein. Das ist ja auch das, was du ja schon gesagt hast. Du musst mit den neuen Karten, gerade mit den nicht rotierenden, also Modern Horizons 3 und Herr der Ringe und so weiter, musst du ein bisschen mit leben. Aber dafür kannst du halt auch irgendwann mal so eine Tier-8-Strategie auf einmal gut werden. Ja. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist Mono Black Coffers. Weil Cable Coffers und Urborg waren für uns damals so im Casual und danach im Commander so ein, das ist schon ein ziemlich gut Ding. Und auf einmal kam in Modern Horizons 2, glaube ich, Cable Coffers in Modern geprintet und alle so, das ist total egal, das ist nichts Relevantes. Und auf einmal kommt da irgendjemand und er gesagt, you have no idea, Jesus. Und dann haut er einfach so ein Deck raus und auf einmal ist es wirklich ein Deck, mit dem man in der Meta rechnen muss. Es ist jetzt nicht kein Tier 1 Top-Tier-Deck, aber es ist ein Deck, das existiert.
Ja, das ist sowieso ein Faktor, den ich merke, solange du dein Deck beherrschst und eben das Meta gut kennst, kommst du zum gewissen Punkt auch so um diese Super-Stables drumherum. Das ist so ein Ding, was ich ein bisschen mit Sorge sehe, dass Dinge wie Ragavan, der Ring, die Bomas, das so ein bisschen die Rolle einnehmen, was ich sonst nur aus dem Legacy kannte, dass dich bestimmte Strategien und Farben in bestimmte Karten einfach reinpushen. Also du brauchst keine rotes Midrange-Deck spielen ohne diesen blöden Affen. Das funktioniert leider nicht. Aber, was du gerade sagtest, wenn du dein Deck ein bisschen im Griff hast und weißt, gegen was du so wahrscheinlich antrittst, dann gibt es doch so ein bisschen unter dem Radar immer noch erstaunlich viele Chancen, im Modern mitzuhalten. Wie gesagt, man muss einfach damit rechnen, dass man dann gegen gewisse Strategien einfach sehr alt aussieht. Ganz einfach, weil ein Ring eben leider immer noch eine gute Karte ist. Das ist leider so. Aber
die will man auch nicht Flickerwispen, by the way.
Nein, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Wobei Flickerwisp auf den Chalice of the Void sehr viel Spaß macht, habe ich mal so gesehen irgendwann. Aber
aber oder Flickerwisp mit dem Eldrazi, wo Karten aus dem Exil in den Friedhof gelegt werden, um einer Kreatur -3/-3 zu geben, weil dann kommen die Karten nicht
der wieder. Der gute Wasteland Strangler, um den ich auch mal ein Modern Deck gebaut habe, dass ich dann aber, da reden wir nicht drüber. Aber das ist auf jeden Fall immer noch möglich und dafür ist Moderns Kartenpool auch groß genug und das ist ein bisschen der Faktor, also ein bisschen das Kontraargument zu dem, was Robin eben gesagt habe, von dem ich hoffe, dass es weiterhin so ist, dass Modern trotzdem noch das Format bleibt, was einem genug Möglichkeiten bietet, um solche kleinen Dinge immer noch mal auszuprobieren. Denn es geht ja. Man muss einfach nur wahnsinnig viel Zeit investieren und eben sehr viel Frustration mit einplanen, wenn man eben gegen die großen Top-Decks damit verliert. Weil es ist ja ein bisschen so das neue Dogma von Modern, dass alles, was gerade ein bisschen mehr Mana kostet und eine 1 beim Widerstand hat, einfach unspielbar ist, weil es gegen den Redden Six oder halt vor allem gegen die Bowmasters oder gegen den Lavadart stirbt. Aber wenn man mal genau hinguckt, das sind jetzt nicht über 50% der Decks, die diese Karten spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass man damit komplett raus ist, auch wenn man es im Einzelfall vielleicht mal sich schlecht anfühlt, wenn man dann den Mana-Dog gegen den Orkish Bowmaster verliert. Aber das muss man dann im Einzelfall vielleicht mit einkalkulieren. Und wenn man da eine Strategie drumherum hat, dann ist es immer noch ein Format, was, und das tut es mir eben auch immer noch wahnsinnig viel Spaß machen kann, wenn man denn, und das ist das große Aber, gewillt ist, eben mit diesen Dingen, mit diesen Herausforderungen umzugehen und immer damit zu rechnen, dass man sich teilweise hart anpassen muss, wenn, böses Wort, wenn das Format wieder rotiert. Denn alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann in 3 Monaten schon wieder komplette Makulatur sein. Es kann auch jetzt gerade schon Makulatur sein, wenn die Outlaws-Karten quasi jetzt Modern legal werden. Denn auch da gibt es jetzt 1, 2 Kandidaten, die vielleicht doch wieder einen kleinen Shift im Meta verursachen, den ich jetzt gerade zur Zeitpunkt dieser Aufnahme noch nicht ganz einschätzen kann, wo ich aber auch 1, 2 Sorgenkinder habe. Aber wir werden sehen, was passiert.
Ja, das ist aber auf jeden Fall ein guter Punkt, weil gerade Modern Horizons, ich weiß noch, als Modern Horizons 1 gepreviewt wurde, haben wir im Podcast halt noch so ein paar Scherze gemacht, so von wegen, haha, das ist ja eher Commander Horizons, das wird ja auf Modern keinen Einfluss haben. Und so krass geirrt haben wir uns noch nie, glaube ich.
Ja. Das weiß ich von mir, da war ich noch nicht
teil. Ja, das war vor deiner Zeit, das stimmt. Aber ja. Das ist halt wirklich was halt krass ist und was halt auch so ein bisschen das Vertrauen, glaube ich, in Modern, weil es ist ähnlich, also es ist nicht so teuer wie Legacy. Und Legacy baut halt eben darauf, dass es halt, die Decks, die sind zwar teuer, aber wenn du einmal investiert bist, die Pieces bleiben gleich. Also ein Dual Land bleibt immer gleich gut im Format, egal, sag ich mal, welches Deck du das steckst. Mhm. Bei Modern, Tarmogoyf das beste Beispiel, wenn man das sehr teuer eingekauft hat mit dem Hintergrund, okay, es wird ja nie eine bessere Kreatur geben als Tarmogoyf und man sich jetzt umschaut nach Yawgmoth, nach Orcish Bowmaster, nach Atraxa und man denkt sich so, oh Gott, das wird ja jetzt hier ganz fürchterlich, ich habe quasi mein Geld verschwendet. Und man hat dann immer weitere Sets, die dann neu dazukommen, weil es ist ja nicht nur Modern Horizons 3, was kommt, es ist auch Assassin's Creed, was kommt.
Ja.
Und oh ja. Das sind halt alles so Ungewissheiten, wo ich für meine Seite halt auch schon entschlossen habe zu sagen, ich glaube, es ist mir jetzt gerade noch nicht sicher genug und ich enjoy das Format nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ich fühle mich wohl, mehrere hundert Euro in ein Format zu stecken oder in Decks zu stecken, die ich möglicherweise in einem halben Jahr nicht mehr spielen kann, weil das Format quasi rotiert ist. Ja. Ist das was man quasi auch als Modder-Spieler, womit man 2024 vielleicht einfach nur noch, also einfach leben muss?
Ja, absolut. Ich habe auch ein bisschen in meiner Modern Community rumgefragt, als jetzt auch die neuen Spoiler zu Modern Horizons 3 rausgekommen sind. Und es bewegt sich so ein bisschen zwischen der üblichen, sag ich mal, Professionalität, dass man guckt, was solche Karten denn können und wie die jetzt ins Format reinpassen, und dem üblichen, ich sag mal, Galgenhumor, dass man guckt, welche Karte denn jetzt der zukünftige Formatbreaker sein könnte, der wieder alles kaputt macht. Ich muss dazu aber auch sagen, dass die Modern Horizons Set für mich, sagen wir mal, ein bisschen schlechter bewertet sind, als sie sind. Denn man vergisst gerne, dass da auch viele Karten drin waren, die das Format wirklich ein bisschen interessanter gemacht haben. Sei es ein Counterspell, ne? Sei es ein Lavadart, den wir ohne diese Sets nicht gehabt hätten. Ne? Sei es auch zum Beispiel ein Yawgmoth, der ja von der Kreatur an sich her eine sehr interessante neue Facette ins Format bringt. Und auch nicht zu vergessen, eins der wirklichen Pros, wenn ich an Modern denke, die Fetchland Reprints. Das heißt, wir haben jetzt gerade im Sommer eigentlich einen Zeitpunkt, wo, und das ist ein bisschen schade, dass die Super Staples das quasi wieder kaputt machen, wenn ich für ein Playset Ringe einfach mal 200 Euro einplanen muss. Auch komisch, dass man von dem einen Ring vier Stück braucht. Aber gut. Und, aber dadurch, dass wir jetzt wieder die Fetchlands gereprintet bekommen, wir sind an einem Punkt, wo, glaube ich, eine Mana Base im Modern noch nie so günstig gewesen ist. Ne, um da wirklich einzusteigen zu gehen. Ich erinnere mich an Zeiten, wo man für einen Scaldingtarn 70 Euro investieren musste, für einen wohlgemerkt.
Krass.
Heute bekommst du, glaube ich, für das Geld nicht ganz das Playset, aber auf jeden Fall deutlich mehr.
3,5.
Genau. Und
das ist verrückt.
Ja. Und das ist schon, wie gesagt, die Super Staples machen das so ein bisschen kaputt, aber früher war es eher so, ich bekomme das Deck quasi für einen Apple und ein Ei. Und ja, für die Mana Base muss ich dann leider meine Leber verkaufen oder meine Großmutter oder beides. Aber deswegen, das ist schon deutlich besser geworden. Deswegen haben die Modern Horizons Set für mich teilweise eben zu Unrecht diesen schlechten Ruf, aber man kann auch nicht verheimlichen quasi, dass sie hier und da mit einzelnen Karten dem Format schon wirklich einen Schaden zugefügt haben. Und deswegen sind wir alle relativ gespannt, was da jetzt im Sommer auf uns wartet. Deswegen wäre ich auch vorsichtig, jetzt eine Empfehlung für Modern auszusprechen. Ich bin generell immer dabei, dass man sich alle Formate mal anguckt. Ne? Und auch hier in dem Format wird es immer Leute geben, die einem im Zweifel mal ein Deck leihen. Aber wie gesagt, wenn, und das haben wir ja gerade gesagt, wenn man mit Budget-Alternativen spielt, ne, wenn man was spielt, was eher so Tier 27 ist, muss man eben eine Menge Zeit, eine Menge Arbeit und auch eine Menge Frustration mit einplanen. Wenn man das durchgestanden hat, dann hat man, wie gesagt, zwischen dem fairen, eher langsamen Pioneer und dem Turbokapitalismus aus Legacy vielleicht noch einen Sweet Spot dazwischen, der wirklich Freude machen kann. Mir zumindest.
Ja. Aber das ist doch ganz schönes Modern-Fazit, was vor allen Dingen, was anders ist, was wir manchmal im Podcast machen, total fair ist. Also gerade als jemand, der das halt auch aktiv spielt, ist es, glaube ich, eine ganz gute Einschätzung. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, wir können im nächsten Jahr sowas sagen wie, hey, Modern hat seinen Charakter von jetzt behalten, aber hat noch mal so diese Ungereimtheiten sind noch ein bisschen besser geworden. Oder es gibt schon auch Kreaturen, Alternativen, die nicht auf eine Combo hinauslaufen. Oder all diese Punkte, die wir angesprochen haben. Aber Das wird Modern Horizons 3 zeigen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Format in Zukunft noch bringen wird. Da haben wir noch aktiven Wizards of the Coast Support. Und dementsprechend spannend wird es auf jeden Fall werden. Aber wie seht ihr das mit Modern? Findet ihr das Format 2024? Ist es noch gut? Kann man spielen? Ist es genau richtige Power-Level für euch? Oder sagt ihr, das hat sich in den letzten Jahren zu sehr verändert und ich kann mit der Ungewissheit nicht wirklich leben, was das neue Set bringt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich da sehr freuen, von euch zu lesen. Und den Abschluss für diese Woche Radio Ravnica macht mein Lieblingsformat, und zwar Pioneer. Lohnt sich Pioneer 2024 noch? Und ich sag mal, das Too Long Didn't Listen in unserem Fall ist meiner Meinung nach ja. Es gab natürlich so ein paar, Verschiebungen im Meta, im Sinne von, wir haben ein neues Rakdos-Deck, ist nicht mehr das klassische Rakdos-Midrange, was so weit oben in der Liste ist. Aber im Endeffekt sind viele Punkte von damals, von dem letzten Mal, als wir in das Format reingeschaut haben, immer noch relevant. Also die Decks sind sehr stabil. Die Standings in den Formaten von diesen verschiedenen Decks sind auch immer noch, da. Eine große Neuerung, die wir halt jetzt bekommen haben, war halt, dass Rakdos Vampires bei der letzten Pro-Tour Rakdos Midrange eben abgelöst hat und auch zum Beispiel auch Rakdos Sacrifice in der globalen Meta abgelöst hat als, das definitive Rakdos Midrange-Deck. Was halt einfach daran liegt, dass Schwarz immer noch die besten Antworten hat mit Thoughtseize, Fatal Push. Wenn man dann jetzt noch diese Combo reinpackt von Sorin und Vayne Ripper und man hat mit Vayne Ripper noch so einen schönen Top-End, was halt schnell ein Match zu Ende bringen kann, ist es halt einfach ja besser, als sich mit Sheoldred irgendwie, langsam durchzugrinden. Was ein Satz ist, den ich nie gedacht hätte, dass ich dir mal sagen würde. Dass die Karte oder diese Strategie ist besser als Sheoldred.
Aber dabei muss man jetzt sagen, dieses Rakdos-Deck ist übrigens das aktuelle Tier 1 meistgespielte Deck in Pioneer ist teurer wie das aktuell meistgespielte Deck in Modern.
Word. Ja, das stimmt. Das ist halt das Ding. Dazu kommen noch so ein paar Sachen wie halt Cavern of Souls ist eben standardlegal geworden. Das zieht sehr viel Geld rein. Und halt auch sowas wie Thoughtseize, Sheoldred ist sehr teuer, die ist auch immer noch hier gespielt wird. Und gerade dieser Fall von Rakdos Vampire ist so ein bisschen, aber wenn man sich die Durchschnittspreise anguckt, ist schon so ein bisschen der Ausreiter. Ich würde sagen,
ja.
die meisten Decks kriegt man so für, wenn man sie wirklich voll ausstatten möchte, für 200 bis 400 Euro, was für mich eine komplett okaye Range ist, wenn man bedenkt, schon, dass man sich viele dieser Decks eben auch mit Budget-Alternativen zusammenholen kann. Ich weiß noch, mein Lotusfield-Deck, was ich habe, das hat mit dem Precon angefangen, was ich damals für 30 Euro oder sowas gekauft habe. Und im Endeffekt, was sich jetzt nur halt verändert hat von jetzt damals zu heute, ist, dass ich halt die neuen Ergänzungen mit reingenommen habe. Die Archdruids Charms, die halt natürlich neu sind, die auch teuer sind. Aber auch das ist halt nichts, was man so auf einmal kaufen muss. Und das ist halt das, was ich sagen würde für Pioneer ist. Es hat so ein bisschen, Alex, was du meintest, mit dem 2014er Modern-Charme. Von wegen, es ist ein relativ langsames Format, wo man halt auch eben ganz gut mit Kreaturendecks, sowas wie Spirits oder wie halt bei Izzet Phoenix, eben arbeiten kann. Aber du hast halt auch gleichzeitig eben ein sehr, sehr solides Midrange-Deck und auch ein sehr starkes Azorius Control-Deck, was halt auch immer noch so ein bisschen die Waage hält. Tatsächlich ein Kontrapunkt, den ich hier aufbringen möchte, ist, das mag das für dich wahrscheinlich treffen, die Good Old Humans haben uns mehr oder weniger zumindest verlassen. Format hat zu starke Antworten bekommen mittlerweile. Und Midrange und Control sorgen einfach dafür, dass man diese klassischen Human-Strategien leider nicht mehr so ohne ein Gimmick, spielen kann. Aber ich glaube, hast du da
erinnert nichts dran, dass man das Deck nur noch spielen kann.
Ja,
wenn definitiv. Ich in Modern seit fast 10 Jahren dasselbe Deck spielen kann, seit dem Eldrazi-Winter, dann kann ich auch im Pioneer dasselbe Deck noch mal die nächsten 10 Jahre spielen.
Ja, das stimmt allerdings. Also, ich sag mal so, gerade auf einem Local-Game-Store-Level sind diese ganzen Aussagen natürlich immer relativ gesehen, weil worauf ich mich halt hauptsächlich beziehe oder worauf wir uns alle beziehen, sind halt die globalen Meta. Und eine Sache zum Beispiel bei mir im lokalen Store ist Rakdos Vampire noch gar nicht angekommen, weil absolut niemand hat diese ganzen Karten und jetzt sind sie super teuer und jetzt fangen die Leute erst langsam an, daraufhin abzugraden. Und was bei uns aber total abgeht, ist halt Isid Phoenix, weil es gab dieses Precon mal, ja. Die Leute sind da eben auch drauf aufgesprungen, haben sich die Staples irgendwie so nach und nach zusammengeholt. Und mittlerweile ist das halt, weil es eine der Top-Decks ist, sehr, sehr beliebt bei uns. Aber dadurch, dass es halt eben das Gegenstück Charakters Vampire nicht gibt, sind wieder andere Strategien wieder möglich, wenn man nur Isid Phoenix tackeln muss. Und ja, ich muss sagen, sag ich mal, aus meiner Seite aus, es ist ein sehr, sag ich mal, interaktives, recht Low-Power, gerade verglichen mit Modern und Legacy, was aber eben verschiedene Möglichkeiten hat, auch noch alle Spieler irgendwo abzuholen. Minimal halt eben auf diesem Local-Game-Store-Level.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt für alle Formate, also auch für alle, die zuschauen und sich für so ein Format interessieren. Lasst euch nicht damit abspeisen, quasi einfach nur die MTG Goldfish-Stats von den Top-Decks euch anzuschauen. Ja. Geht in den Laden, schaut euch an oder auch in eurer örtlichen Community, was tatsächlich gespielt wird, weil zu oft, den Fehler mache ich auch immer wieder, richtet man zum Beispiel sein Sideboard aus nach den Top 8 Decks und denkt, Halleluja, jetzt bin ich aber vorbereitet. Und am Ende sitzen da von 15 Decks, irgendwie tritt man gegen 5 Mill-Decks an und ist auf einmal völlig planlos. Ja, also um wirklich ein Gefühl für das Format zu bekommen, muss man sich wirklich hinsetzen und angucken. Und selbst dann wird man auch nach 10 Jahren immer auch gerne nochmal überrascht.
Total. Und halt gerade Budget-Builds. Mein erstes Pioneer-Deck, was auch gleichzeitig mein immer noch im Herzen Lieblingsdeck ist, Boros Heroic, was früher mit der guten alten Feather noch gespielt wurde, was mittlerweile leider zu langsam ist, hat aber über die Monate immer wieder neue Revisionen bekommen. Es gab eine Zeit lang, wo du diese Boros-Agro-Listen gar nicht spielen konntest, weil sie halt einfach nicht, also sie waren zu Glass-Cannony, um halt wirklich relevant zu sein. Dann gab es aber die große Convoke-Welle, dann gab es aber auch sowas wie diese Ein-Mana Destroy Target Artifact Create 3 Goblins, was dann wieder nur ganz neue Geschichten eröffnet haben. Und aktuell ist es zum Beispiel so, dass mit dem Thunder Junction Slickshot, wie heißt der nochmal, der
Kollege? Slickshot Show-Off. Der auch ein Modern-Kandidat ist.
Genau, der wird halt gerade von diesem Heroic-Deck ziemlich krass beäugt, weil es ist halt potenziell eine sehr gute Karte, Turn 3 zu spielen, wenn man ihn Turn 2 plottet und dann Protection offen zu haben, um ihn dann auch direkt durchkommen zu lassen. Und Theorycrafter sagen halt, der könnte halt 11 Schaden Turn 3 schießen, was schon Richtung Greasefang-Niveau geht, von wegen, was das für einen Impact haben könnte. Und ja, mir macht es immer noch Spaß, das eben zu spielen. Ich finde, es ist auch immer noch das beste, nicht rotierende Format für Einsteiger. Dadurch, dass man viele Karten aus den aktuellen Standardsets eben eine Heimat finden, dass man da eben sagen kann, man kann mit Homebrews, mit Eigenkreation eben einsteigen. Es gibt Challenger immer noch die Challenger-Decks, was man auf jeden Fall sagen muss, ja. Die helfen wirklich und es wird mal wieder wirklich Zeit für ein neues Pioneer-Challenger-Deck.
Oh ja. Vampires wäre gut.
Ja, Vampires würde ich feiern. Allein wenn nur eine Sheoldred in so einem Precon drin wäre, das würde ich schon so krass abfeiern. Aber selbst sowas wie Nif2Light wäre sowas. Das ein Deck, was mich halt wirklich abhält, momentan gespielt zu werden, ist halt wirklich dieses Nif-Mizzet Bring2Light Combo-Deck. Einfach nur, weil es so viele spezifische Karten braucht, die es sonst in keinem anderen Deck gibt. Und davon Precon, das wäre top.
Ich glaube,
wie seht ihr das denn mit?
Entschuldigung.
Ja, bitte.
Ich glaube, eine schöne Zusammenfassung von dem, was du da gerade gesagt hast. Die Rechnung, wie viel Schaden so ein Slickshot Show-Off im dritten Zug machen kann. Im Pioneer rechnest du quasi, okay, er gibt bis 11 Schaden hoch. Im Modern weißt du einfach, okay, Turn 3 ist dann Feierabend, weil er dich tötet. Mhm. Und im Legacy weißt du halt, ja, gut, Turn 3 kommt der gar nicht mehr aufs Spiel, weil das Spiel schon vorbei ist, im Zweifelsfall. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Zusammenfassung der drei Formate.
Selten tatsächlich. Also es ist wirklich selten, dass sie vorbei ist tatsächlich. Also das muss man leider sagen. Manchmal wünscht man sich's, aber also ich spiele die meisten Spiele bis mindestens 6 oder 7 Turns.
So ist nicht. Aber man kann sagen,
tatsächlich, wenn das Deck darauf ausgelegt ist, kannst du halt sowas halt einfach sehen, weil es ist halt eine Kreatur, die einfach +2/+0 kriegt für jeden Spell, den man machen kann. Und dann kann man eben auch so Dinge machen, wie sich seinen eigenen Spell für Days zum Beispiel, statt die Mana-Kosten zu bezahlen, kann man den Landzug auf die Hand nehmen und diese ganzen Free-Spells. Und das ist ja etwas, was Legacy ganz hart ausmacht, Modern mittlerweile vollkommen überrannt hat und im Pioneer non-existent ist.
Ja.
Und das ist halt genau dieser schöne Punkt, wo man sagen kann, das zeigt so ein bisschen auch diese Verschiebung, wie relevant ist es? Weil wie relevant ist dein Mana? Wie relevant ist es, dass du tatsächlich Spells, egal ob Creature oder Non-Creature, die ich casten muss für ihre Mana-Kosten? Weil das ist das eine Ding, egal über welche Formate wir auch immer reden, das uns von ganz, ganz vielen anderen Spielen unterscheidet. Auch sowas wie Lorcana oder auch Yu-Gi-Oh! Oder so. Unser Mana-System mit den verschiedenen Ländern, mit den Effekten, mit den verschiedenen Farben hat so einen Impact darauf, was ihr spielt, was euch interessiert, was ihr haben wollt, dass ihr eben auch daran ein bisschen messen könnt. Wollt ihr hohe Interaktion, auch wenn ihr ausgetappt seid, dann ist es vielleicht eher Richtung Modern, eher Richtung Legacy was für euch. Wollt ihr das nicht haben? Wollt ihr wissen, wenn ihr den ersten Zauber die Runde spielt, dann geht der durch. Weil es ist Turn 1. Dann spielt man halt eher Pioneer. Das ist halt das Schöne auch. Man kann es auch mal so zur Entspannung nehmen. Ich habe das früher mal als Legacy, als Modern noch nicht Force of Negation hatte, als Entspannung genutzt, tatsächlich hinzugehen und zu sagen, hey, ich spiele jetzt mal Modern, dann mache ich erste Runde Aether of Yule und mein Gegner kann nichts dagegen tun. Und so ähnlich fühlt sich für mich halt Pioneer auch an.
Ja.
Ich setze mich hin, wenn ich wirklich mal abschalten möchte, wenn ich das einfach mal genießen möchte, das Deck auch auszuspielen. Natürlich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schwächer ist oder Lowground. Auch Pioneer hat kompetitiv gesehen sehr viel Tiefe. Halt auf eine andere Art und Weise, weil du musst wirklich um das Board kämpfen und du verlierst auf dem Feld. Und das ist halt das super Interessante daran. Und es zeigt aber nur, dass die Interaktion, die Interaction, die du zwischen den beiden Spielern hast, auf ihre Karten bezogen, halt im Pioneer wesentlich geringer ist, im Modern wesentlich höher, wahrscheinlich sogar höher wie in Legacy, wenn man mal ehrlich ist, bei den ganzen Sachen. Aber das ist halt was halt dieses Interessante dabei einfach macht. Weil diese Interaktion, manchen Leuten mögen das auch gar nicht. Die sagen dann, boah, ich will doch einfach nur meine Karten spielen. Dafür ist Pioneer zum Beispiel super, super schön geeignet.
Ja, weil man sich auf diese Notbremse quasi sehr, sehr gut verlassen kann, dass man genau weiß. Ja. Ich habe selber schon geschaut, was für Prowess zum Beispiel im Pioneer möglich ist. Und man kommt zwangsläufig, wenn man aus einem Modern kommt, an diesen Punkt, wo sind denn meine Flashback-Spells? Wo sind denn meine Free-Spells? Und es gibt sie einfach nicht. Und da sieht man sehr schön die Designphilosophie, die hinter Pioneer steckt, dass man alle diese Dinge, die auch nur so ein bisschen Richtung Unfairness gehen, eben sehr konsequent eliminiert hat. Und das, finde ich, macht es, zumindest aus meiner Sicht, ohne dass ich es viel spiele, zumindest für Anfänger noch ein bisschen interessanter. Und das habe ich, Robin, auch bei dir gerade so ein bisschen rausgehört, dass es tatsächlich diesem Ruf gerecht wird, dass es das Format ist, in dem die Standarddecks weitergespielt werden können.
Definitiv. Also es ist teilweise macht man sich auch viel drüber lustig, von wegen, oh, Pioneer, da kann ich ja mein Standarddeck einfach so rübernehmen. Und umgekehrt, wenn man als Pioneer-Spieler in Standard reinrutscht, sagt man, okay, ich nehme einfach drei Karten raus und schon haben wir das gleiche Deck. Ganz so krass würde ich es nicht sagen. Und ich würde sogar auch ein bisschen widersprechen, was ihr meintet mit der Kombodichte. Denn das ist tatsächlich was ich als Kontra noch mit reingenommen habe, ist halt, dass momentan sich Pioneer so ein bisschen entwickelt in ein Auf welche Combo hast du dich vorbereitet, auf welche nicht? Denn mit Hidden Strings, Niftolite, das Amalia-Combo, selbst Greasefang gibt's halt an FNM-Tischen immer noch sowas. Oder halt auch selbst sowas wie Boros Heroic oder Quintorius-Combo. Das sind halt alles, sag ich mal, Decks, die sind schön für die Deckdiversität im Format, aber auch ein bisschen die Hölle, wenn du dich wirklich darauf vorbereiten möchtest, weil du dann sehr darauf abhängig bist, was gerade gespielt wird. Du kannst Glück haben, mit deinem Evergreen-Deck, was du jede Woche spielst, einmal 4-0 zu gehen und in der nächsten Woche 0-4 zu gehen, weil dann genau die Decks kommen, gegen die du halt nicht gut vorbereitet warst oder wo die Sideboard-Slots halt sich nicht so gut anpassen ließen oder nicht aufeinander abstimmen lassen wie die Woche davor. Und gerade so eine gewisse Abneigung gegenüber Amalia-Combo und Hidden Strings-Combo spürt man schon mittlerweile bei den Pionierspielern, weil man so ein bisschen merkt, okay, alles klar, so wenn es halt irgendwann in Richtung eine Combo geht und jetzt habe ich gewonnen, da schalten halt viele Leute aus. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich noch gespannt bin, wie weit Wizards of the Coast das bei Pioneer zulassen wird, wie stark diese Combos sind und wann sie halt losgehen. Weil irgendwann, wenn das halt so weitergeht und halt immer weitere Interaktionen rauskommen, die entweder nicht gedacht waren oder nicht irgendwie oder die jetzt überraschend kam, irgendwann hast du halt das Problem, dass dann nur noch Combo-Decks sinnvoll sind und man halt noch mehr die Agro-Decks irgendwie rauslässt. Und davor habe ich ein bisschen Angst. Ich hoffe, jetzt so
ein Combo-Winter.
Ist das so ein Combo-Winter noch mal kommt? Genau, das mochte ich tatsächlich nicht.
Oder war es ein Combo-Sommer?
Combo-Zeit im Pioneer. Ja, die Inverter of Truth-Combo.
Ja.
Aber trotzdem würde ich sagen, es ist ein Top-Format für kompetitive und neuere Magic-Spieler, die eben eine hohe, die gerne eine hohe Varianz haben oder beziehungsweise die eine Varianz für Beständigkeit austauschen wollen, wo die Decks jetzt nicht jeden Monat neu gestaltet werden, aber trotzdem eben, ja, man investiert in ein Deck, man wird immer besser mit dem Deck, was man halt jede Woche spielt und ne, man hat halt eben diese Beständigkeit, dass das Deck jetzt nächste Woche nicht, sag ich mal, irrelevant wird, weil eine neue Combo oder sowas rauskommt. Aber man sollte halt eben beständig sein und das Matchup vor Control und vor Combo nicht, sag ich mal, zu sehr beängstigend finden, weil sonst hat man, glaube ich, auch bei Pioneer so langsam nicht mehr so viel Spaß dran. Aber das soweit auch schon erstmal die Übersicht von Pioneer. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei unserem Überblick über die verschiedenen Formate. Schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare oder ins Discord, wie ihr diese Überblicke findet. Ob ihr findet, dass wir das auch regelmäßiger machen wollen oder sollen. Denn ich find's immer sehr schön, sich ein bisschen die Zeit zu nehmen, über die Lieblingsformate zu sprechen und sich so ein bisschen auszutauschen. Weil im ganzen Product Overload von wegen, jetzt kommt schon wieder Secret Lair, jetzt kommt schon wieder Commander Decks, jetzt kommen schon wieder neue Booster Set raus. Mm. Geht so ein bisschen dieses Gefühl verloren, wo sind wir eigentlich gerade mit den Formaten? Und das ist einfach immer schön, sich ein bisschen die Zeit zu nehmen. Und dementsprechend auf jeden Fall, Alex, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Und deine Expertise, yes, für Modern mit reingebracht
vielen
hast.
Vielen Dank für die Einladung nochmal. Sehr gerne wieder.
Genau, und wenn ihr mehr vom guten Alex hören oder sehen wollt, dann schaut vorbei bei Pompeius 2B. Das ist dein YouTube-Kanal, wo es fabelhafte, sehr schön animierte Videos gibt. Das ist natürlich
vielen Dank.
Ja, verlinkt in der Videobeschreibung. Und normalerweise haben wir bei Radio Ravnica eine kleine Rubrik, die nennt sich Ask Us Anything. Da könnt ihr uns Fragen stellen, die wir im Podcast beantworten. Und diese Fragen könnt ihr uns stellen in unserem fabelhaften Discord-Server. Marc hat's eben schon sehr schön gesagt. Für die verschiedenen Formate haben wir sehr viele Superfans, die euch gerne an die Hand nehmen und euch durchleiten. Und wenn ihr mal eine Runde Legacy spielen wollt oder Modern oder Pioneer, dann kommt in Radio Ravnica Discord und tauscht euch da mit der Community aus. Und es gibt regelmäßige Turniere zu sehr vielen Formaten und dementsprechend kommt da vorbei. Supporten könnt ihr uns natürlich auch bei YouTube, Instagram und Twitter. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Holy fürs Sponsoring dieser Folge. Und ihr könnt das Sortiment von Holy euch anschauen bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart ein bisschen Geld mit Ravnica 10 und Ravnica 5, jeweils 10% auf euren Einkauf oder 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und an dieser Stelle noch einen besonderen Dank an unsere Patreon-Gold-Unterstützer, die da namentlich wären: Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Faria, General Götterspeise, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim, Steffen H. und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen Dank natürlich auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit dann auch wieder News aus der Magic the Gathering Welt. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.
Auf Wiedersehen.